Rise. Der Podcast zu Identität Pluralismus und Extremismus.
So klingt es auf dem Campus Rütli im Berliner Bezirk Neukölln. Dem Gelände, auf dem sich unter anderem die Gemeinschaftsschule Rütli befindet. Willkommen zur neuen Folge des RISE Podcasts. Mein Name ist Julia Thieke und ich wohne gleich um die Ecke des Campus Rütli. Der Campus versteht sich als offener Bildungsort. Am Nachmittag kommen Jugendliche zum Skateboardfahren, Eltern üben mit ihren Kindern Radfahren, andere spielen Tischtennis oder tauschen sich einfach aus. Es herrscht eine regelrechte Dorfplatzatmosphäre. Im Haus A der Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli war ich für diese Podcast-Folge zu einem Gespräch verabredet. Dabei war die Schülerin Melissa Baschkara.
Man kann hier, glaube ich, so sein, wie man ist und wird nicht irgendwie verstoßen und kann auch wirklich viel mitnehmen im Leben.
Und der Schüler Fatih Yashar.
Also sehr Multikulti hier. Also jeder ist hier immer willkommen und keiner hat was gegen jemanden, solange man immer respektvoll miteinander umgeht.
Melissa und Fatih haben inzwischen die Schule abgeschlossen. Beim Gespräch dabei war auch Tobias Nolte. Er unterrichtet seit 2013 an der Schule. Der Leitgedanke des Campus Rütli lautet: Kein Kind, kein Jugendlicher geht verloren. Aber was heißt das ganz praktisch?
Und ich verstehe darunter aber schon, dass wir hier in so einem Bildungsumfeld sind, wo sich Leute darüber im Klaren sind, dass es eben wichtig ist, nicht nur so SchülerInnen als eine Gruppe, als Klasse im Blick zu haben, sondern auch einzelne SchülerInnen und sich auch bewusst zu sein, dass es halt nicht alle SchülerInnen gleich leicht haben, ihren Bildungsweg zurückzulegen und man da halt genauer hingucken muss, auch individuelle Lösungen finden muss und jeden Einzelnen so im Blick haben muss. So ist ein sehr hoher Anspruch, aber zumindest versuchen wir es.
In dem Gespräch mit Melissa, Fatih und Tobias geht es gleich um einen besonderen Kurs, Glauben und Zweifeln. Ein Oberstufenkurs jenseits aller Rahmenlehrpläne. In unserem RISE-Podcast steht er für das Thema Pluralismus. Georg Materna gehört zu dem wissenschaftlichen Begleitteam von RISE. Von ihm wollte ich wissen, welchen Stellenwert Pluralismus für das Projekt hat.
Also man könnte so sagen, Gesellschaft war immer vielfältig, aber der Anspruch, dass die verschiedenen Teile von Gesellschaft als gleichwertig angesehen werden und auch jeweils eine Möglichkeit haben, an der Gesellschaft teilzuhaben und zu partizipieren, der ist relativ neu und der geht halt mit vielen Herausforderungen einher und vor allen Dingen auch mit konflikthaften Aushandlungsprozessen. Und in RISE versuchen wir, diese Aushandlungsprozesse, die Konflikte, die damit einhergehen und die Fragen, die auftauchen bei der Behandlung von Pluralismus als normativer Idee, also was das sozusagen heißt, wenn man eine pluralistische Gesellschaft hat hier in Deutschland, also diese Fragen zu behandeln und ein bisschen also durchzuspielen und sozusagen Anregungen dazu zu bringen, was in dem Bereich wichtig ist und wie man mit den Aushandlungsprozessen, die da entstehen, umgehen kann.
Georg kennt das Gespräch zwischen Melissa, Fatih, Tobias und mir schon, das ihr hier gleich hören könnt. Daher habe ich ihn noch gefragt, was aus seiner Sicht besonders interessant ist am Glauben- und Zweifeln-Kurs.
Ich finde, der Kurs ist ein total positives Beispiel dafür, wie Schule Räume schaffen kann, in denen lebensweltlich relevante, aber auch gesellschaftspolitisch relevante Fragestellungen diskutiert werden können. Von SchülerInnen, aber auch von den Lehrkräften und es sozusagen einen gemeinsamen Erkenntnis- und Bildungsprozess gibt. Und gleichzeitig behandelt der Kurs eine der zentralen Herausforderungen in pluralistischen Gesellschaften, indem er zeigt, wie Glaubensfragen und Fragen um Wert, um Einstellungen, um normative Lebensführung auch behandelt werden können. Also sozusagen wie man sich auf dieses schwierige Parkett von oftmals auch konflikthaften Aushandlungsprozessen begeben kann. Ja, das fand ich sehr, sehr spannend.
Jetzt aber zurück an die Rütli-Gemeinschaftsschule, wo ich zunächst bei Tobias nachgefragt habe, wie der Kurs Glauben und Zweifeln überhaupt entstanden ist. Woher kam die Idee und warum brauchte es so einen Kurs?
Genau, die Idee ist vor, ich würde sagen, so vier Jahren vielleicht entstanden. Und zwar war die Situation so, dass ich ein Deutsch-LK hatte, in dem wir das Thema vom Rahmenlehrplan Aufklärung hatten und wir dann auch über das Spannungsfeld so ein bisschen zwischen Religion und Aufklärung geredet haben und ich gemerkt habe, was für ein Riesenfeld das eigentlich ist und wie viel Zeit es eigentlich bräuchte und ist natürlich nicht der Schwerpunkt in dem Deutsch-LK ist, dieses Thema ins Zentrum zu stellen. Und genau, dann bin ich darüber mit unserem Oberstufenkoordinator Giorgio Pasciotta ins Gespräch gegangen und so ist eigentlich so ein bisschen die Idee entstanden, da Räume aufzumachen, um Fragen nach Glauben und nach Religion ein Forum zu geben und mit den Schülerinnen darüber ins Gespräch zu kommen. Und im Prozess dieses Nachdenkens haben wir dann halt gemerkt, dass es aber auch nicht nur um Religion geht, sondern dass noch sehr viele andere Aspekte die Lebenswelt von den Kids sehr prägen und aber relativ wenig Raum in der Schule dafür da ist, zumindest im fachlichen Bereich. Und wir dem so ein bisschen was entgegensetzen wollten. Und so ist dann mit über eine Dauer von ungefähr ein Jahr, was wir da dran gesessen haben, das Curriculum entstanden.
Und wie wurde dann kommuniziert, es gibt jetzt diesen Kurs, wie habt ihr davon erfahren, wie läuft das an der Schule dann ab?
Also am Ende der 11. Klasse, also des Einführungsjahres, muss man ja Kurse wählen, die man in der Abiturzeit machen möchte. Und da habe ich gesehen, dass da ein Zusatzkurs war, der hieß Glauben und Zweifel, hatte ich noch nie in meinem Leben gehört. War auch sehr einzigartig. Und da habe ich es erstmal eigentlich nur gewählt, weil ich einen Extrakurs haben wollte, um mehr Punkte zu erreichen. Aber dann, als ich einmal drin war, war es schon sehr spannend und sehr schön. Ja.
Was hat dich da beim ersten Mal überzeugt?
Der Titel eigentlich so, wenn man hört Glauben und Zweifel, das ist so kein Fach, den man hört, so wie Biologie oder Chemie oder sonst irgendwas.
Und du hattest auch sofort Lust auf den Kurs?
Ehrlich gesagt, nein. Also ich habe auch erst in der 11. davon erfahren. Und dann hat Herr Neute mal gesagt, ja, mach mal den Kurs, als es soweit war. Mach mal den Kurs, vielleicht gefällt es dir. Und ich dachte mir, okay, muss man da viel leisten, also Leistungen bringen? Nein? Okay, dann trage ich mich ein. Das war wirklich so bei mir. Dann bin ich da reingekommen und die Fragen, die Herr Neute uns gestellt hat, also ich war oft sprachlos. Ich habe halt versucht, meine Meinung zu sagen, aber da musste ich selber an meiner eigenen Meinung zweifeln. Und das hat mich stutzig gemacht.
Ja.
Wie ehrlich Sie sind, ne? Ich hatte mich gefreut, jetzt kommen Sie und sagen, bester Kurs wollte ich immer machen. Der eine sagt, ja, ich brauche noch einen Zusatzkurs. Die andere so, ja, okay, ich wollte... Kannst du dann auch rausschneiden. Aber ich find's trotzdem,
nee, das ist ja auch toll, weil ich meine, das ist ja auch die Realität. Genau. Also wenn man sich selbst erinnert an die eigene Schulzeit... Und es war dann ja auch wahrscheinlich viel mehr. Wir werden jetzt noch einiges hören. Das war also die Motivation. Aber wenn man so einen neuen Kurs aufsetzt, also wie ist es gelungen, den Kurs umzusetzen? Was war vielleicht der pädagogische Ansatz, die pädagogische Methode, mit der ihr das angelegt habt, den Kurs?
Wir haben da so ein bisschen zweigleisig gearbeitet, ne? Wir haben noch einen anderen Kurs in der Zeit entworfen, der heißt Projektkurs Nahe Osten. Und ziemlich deswegen habe ich mit einem anderen Kollegen zusammen entwickelt und zeitgleich haben wir an dem Kurs Glauben und Zweifeln gearbeitet und im Zuge dessen hat man schon gesehen, so, dass Schule einem schon die Räume aufmachen kann, anders zu unterrichten und neue Fächer zu kreieren, die an die Lebenswelten stärker gekoppelt sind und vielleicht auch fachlich nochmal einen anderen Schwerpunkt setzen. Genau, und dann war es, habe ich ja gerade schon so angedeutet, ne? Es war eigentlich so ein bisschen erstmal viel Hirnschmalz von Giorgio Pasciotta und mir, was da reingeflossen ist und auch immer mal wieder so umwerfen und nochmal die Halbjahre neu anordnen und vielleicht auch nochmal neue Schwerpunkte setzen und so. Sozusagen die Leitidee war tatsächlich zu gucken, was kriegen wir vor allem in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern so an Grundfragen immer wieder mit und da spielt Religion eine große Rolle, da spielen aber auch Medien eine große Rolle, da spielt die Frage nach Identität eine total große Rolle, auch nach Genderfragen, Geschlechterrollen das erlebe ich eigentlich als einen großen Vorteil dieses Kurses, dass wir eben nicht so sehr in diesen Abiturabhängigkeiten sind, wo man halt weiß, okay, am Ende geht es um Abrechenbares fürs Abitur, sondern wir da einfach mehr Freiheiten haben. Und gleichzeitig aber die Jugendlichen das auch ins Abitur einbringen können. Also die Noten fließen ins Abitur ein, aber es ist ja eben nicht so, dass es eine zentrale Prüfung gibt. Und das macht uns einfach Räume auf, was cool ist.
Die Bedeutung der Lebenswelt von den SchülerInnen hast du schon erwähnt. Alltägliche Fragen, habt ihr da Beispiele im Kopf, wie sozusagen Fragen, die euch eh beschäftigen, wie die dann im Kurs ihren Platz bekommen haben?
Ja, wir haben halt sehr viele Verschwörungstheorien besprochen im ersten Kurshalbjahr. Da hat man uns erstmal halt gesagt, ja, es gibt Chemtrails, dies und das. Und dann hat man am Ende gesagt, warum glaubt ihr das alles? Das stimmt doch gar nicht. Da hat man uns so veräppelt, ganz am Anfang. Aber danach, ja. Also jetzt nicht erneut, es gab auch einen anderen Lehrer, bei dem ich war. Was wollte ich jetzt sagen?
Wie das mit Fragen aus deinem Alltag zu tun oder deiner Welt?
Ja, wir haben ja auch, sind ja alle sehr aktiv in den Medien und man weiß ja nicht mehr, wo man in die Medien alles reinschauen soll. Und das haben wir auch alles zum Beispiel besprochen. Sichere Quellen, wo man alles liest, was man sich alles rausholt. Und das ist ja auch, was alles im Leben wichtig ist. Und das war so eine sehr große Hilfe für uns, das mal in so einem Kurs zu besprechen.
Und Normen und Werte, das war auch ein Thema. Und da haben wir, also jedes Thema war so, dass wir innerhalb der Klasse wirklich alle zusammen diskutiert haben. Und meistens hatte dann jeder so seine eigene Meinung und Herr Neute kam dann dazwischen und hat gesagt, aber was ist, wenn das und das so ist? Oder was hat das für einen Sinn? Warum denkt ihr, dass zum Beispiel eure Religion die richtige ist? Oder warum denkt ihr, dass ihr so sein müsst, wie ihr seid und warum macht ihr das, was eure Eltern euch beibringen? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und diese Fragen, die erleben wir alltäglich alle. Und das sind so Sachen, die man dann im Nachhinein vielleicht nach dem Kurs hinterfragt und sich denkt, okay, hat er vielleicht recht oder gehe ich wirklich der Gesellschaft nach oder bin ich so eigenständig, wie ich das mein ganzes Leben gedacht habe? Und das sind so wichtige Sachen, die wir vorher nicht gehört haben.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wie schafft man die Bedingungen, dass eben offen und kontrovers diskutiert wird und dann aber auch das Gespräch einen Weg geht, der zu keinem festen Ziel natürlich führt, aber das eben moderiert wird?
Ich glaube, da gibt es jetzt nicht so die eine Antwort drauf, ne? Sondern es ist halt immer situationsabhängig. Ich glaube, man braucht immer einen guten Redeanlass. Also irgendwas muss bei den SchülerInnen irgendeine Form des Nachdenkens oder der Irritation auslösen. Und dann erlebe ich das eigentlich bei uns an der Schule so auch vielleicht ein bisschen im Gegensatz zu meiner eigenen Schulzeit, dass wir total viele SchülerInnen haben, die total Lust haben zu diskutieren. Also es ist jetzt nicht so, dass man es ihnen so aus der Nase ziehen müsste, sondern ich finde, wenn man so den richtigen Anlass gibt, dann sind das manchmal tatsächlich Selbstläufer. Und es braucht, ich habe es auch bei uns in der Gruppe auf jeden Fall so erlebt, dass es viele kontroverse Positionen auch gab. Also es war jetzt nicht so, dass ich eine Gruppe vor mir hatte, die so eine homogene Einheitsmeinung hatte, sondern einfach unterschiedliche Perspektiven schon im Raum waren. Und dann ging es eigentlich nur noch so ein bisschen daran, das irgendwie eine Form von Ordnung zu bringen. So. Aber sich Sorgen um Kontroversität zu machen, war auf jeden Fall nicht mein Problem. Würde ich sagen.
Wie ich das im Kurs mitbekommen habe, also jeder hatte eine andere Meinung, das steht fest, aber der Kern war, glaube ich, dass Herr Neute nie irgendjemandem das Gefühl gegeben hat, mit seiner Meinung falsch zu liegen und trotzdem zu lernen, seine Meinung zu hinterfragen und zu überdenken. Und das war schon in der ersten Stunde so, unser erstes Semester ging über Religionen und da haben wir über die verschiedensten Religionen gesprochen und jeder hatte natürlich eine eigene Religion oder keine und eine eigene Meinung. Und zum Beispiel ein muslimischer Mitschüler von mir hat dann seine Meinung dazu geäußert und dann hat Herr Neute gesagt, bist du dir eigentlich sicher in dem, was du sagst? Dann hat er gesagt, weiß ich jetzt nicht wirklich. Und das war dann der Punkt, wo er darüber nachgedacht hat, ist es eigentlich richtig, wie ich glaube, oder muss ich mich noch mehr informieren darüber, was ich glaube? Und das hat er dann in den nächsten Stunden gemacht. Und dann kam er immer mehr mit Beweisen und Antworten, sodass das dann alles Sinn gemacht hat.
Du hattest jetzt das Thema Religion erwähnt. Im ersten Halbjahr war aber auch noch stärker Medienkompetenzthema. Ja, ne? Vielleicht könnten wir noch mal so ein bisschen durch die Halbjahre, also wie ist der Kurs aufgebaut?
Ich glaube, Religion macht schon auch Sinn, dass du es gerade angesprochen hast, weil es wahrscheinlich das kontroverseste Thema ist, ne? über die wir gerade sprechen. Das steckt ja auch so ein bisschen im Titel schon drin, Glauben und Zweifeln. Und deswegen haben wir uns aber auch bewusst dafür entschieden zu sagen, das Thema braucht erstmal eine bestimmte Art der Beziehung. Und also es ist ein sehr, sehr identitätsstiftendes Thema und es geht ganz stark an Emotionen dran. Und wir wollen diesem Thema natürlich auch mit dem nötigen Respekt begegnen. Und deswegen haben wir uns bewusst dafür entschieden zu sagen, das gucken wir uns erst im zweiten Halbjahr an und machen im ersten Halbjahr erstmal einen anderen Schwerpunkt und fragen uns, woher wir eigentlich Sachen wissen können. Also so ein bisschen angelehnt war das tatsächlich auch an diese vier großen kantischen Fragen. Das haben wir so ein bisschen als Ausgangsidee genommen und uns dann eigentlich so sukzessive im ersten Semester angeguckt von so ganz abstrusen Annahmen über Wirklichkeit, wie so Verschwörungstheorien, womit wir eingestiegen sind, was Fati gerade schon angesprochen hatte, dann über Medien und die Art, wie Medien berichten und uns anzugucken, und das natürlich auch bei Medien, irgendwie Sachen falsch laufen und Falschinformationen vermittelt werden, aber eben auch nicht nur, ne? Dass es auch nicht die Medien gibt, die irgendwie einheitlich gesteuert sind, sondern es da auch eine breite Palette gibt. Dann so hin zur Wissenschaft und zu der Frage, wie Wissenschaft eigentlich arbeitet, wie an Universitäten geforscht wird, was ja auch letztendlich das Ziel von Oberstufe ist, dass Schülerinnen den Weg an der Universität machen. Und aber auch sich klar zu machen, dass auch da letztendlich immer wieder Fehler gemacht werden und man sich nicht sicher sein kann, dass jede wissenschaftliche Erkenntnis am Ende sich auch bewahrheitet. So. Und da, das war so ein bisschen die Grundidee im ersten Halbjahr eigentlich so ein bisschen zu zeigen, wie schwer es eigentlich ist, zu gesichertem Wissen zu kommen und dass so eine Grundskepsis eigentlich ganz gesund ist, wenn man mit irgendwie Positionen konfrontiert ist, wo Menschen einem sagen, so, ich habe es auf jeden Fall verstanden und ich weiß genau Bescheid.
Ja, was hat sich für euch durch den Glauben- und Zweifeln-Kurs geändert, wenn ihr im Internet surft oder, ich weiß nicht, ob ihr Radio hört, Zeitung lest, Fernsehen guckt, hat sich das verändert?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann ein Beispiel vom Haushalt geben, dass wenn meine Mama mir mal was vorzeigt, sagt, ja, hast du das gesehen? Ich sage so, aha, und woher hast du das denn? So, davor habe ich das gar nicht genau so nachgefragt und jetzt sagt sie mir zum Beispiel von Instagram so irgend so ein nicht bedeutendes Bild, dann sage ich mir, so ein Bild kann jeder machen. Du musst dir das richtig anschauen, wer sowas macht und ob das wirklich stimmt, halt, hat schon viel geholfen.
Ja, da stimme ich zu, das mache ich zu Hause auch. Meine Schwester ist auch so eine Verschwörungstheoretikerin. Sie glaubt alles und jedem und ich bin dann immer diejenige nach dem Kurs Glauben und Zweifeln, die sagt, pass mal auf, wo du das liest oder pass mal auf, wer das geschrieben hat und ob das überhaupt der Wahrheit entspricht. Und dann diskutieren wir immer die ganze Zeit zu Hause. Also
das zweite Halbjahr heißt, was kann ich glauben? Wie ist das angelegt?
Genau, das ist das Religionshalbjahr letztendlich, wo wir uns mit Fragen nach Religion auseinandersetzen. Und also wichtig ist, glaube ich, als Satz, Schüler hat das, der auch in dem Kurs war, in so einem Artikel in der Süddeutschen auch gesagt, am Anfang hat ihm das tatsächlich Sorgen gemacht, auch in diesem Kurs zu sein, weil er selber sehr religiös ist und Religion eine große Rolle für ihn spielt und dass er tatsächlich so ein bisschen die Sorge hatte, dass der Kurs so eigentlich heimlich so das Ziel verfolgt, Schülerinnen von ihrer Religion abzubringen, aber dass er dann nach und nach gemerkt hat, dass das eben nicht das Ziel ist, sondern dass es darum geht, sich mit Religion auseinanderzusetzen und auch offen zu sein, sich darüber tatsächlich auch Gedanken zu machen und nicht einfach alles nur hinzunehmen, sondern eben auch Fragen zu stellen. So. Und das war eigentlich so ein bisschen das war eigentlich das schönste Kompliment, was man so machen konnte, weil ich auch so ein bisschen die Sorge verstehe, ne, dass da jetzt auf einmal von Zweifeln geredet wird und gerade auch, wenn man sich anguckt, wie negativ Islam oder muslimisch sein häufig betrachtet wird oder diskutiert wird, als ob das sozusagen die schulische Kur sein könnte. So, ne? Und das ist es eben überhaupt nicht, sondern es geht tatsächlich darum, auch erstmal zu fragen, wozu ist Religion eigentlich alles gut? Ne? Also ich bin selber in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen und ich kenne durchaus auch die positiven Facetten, die Religion hat, Halt zu geben, Hoffnung zu geben, Menschen zusammenzubringen. Da ist einfach sehr, sehr viel, wo es überhaupt keinen Sinn macht, sich dem irgendwie kritisch gegenüberzustellen. Und gleichzeitig habe ich es aber auch in meiner eigenen Geschichte so erlebt, dass für mich es gerade als junger Mensch und so in diesem Prozess des Erwachsenwerdens auch ein wichtiger Schritt war, auch meine eigenen Fragen zu stellen und auch irgendwie auch Antworten darauf von Erwachsenen hören zu wollen und nicht alles nur hinzunehmen und zu sagen, es wird schon richtig sein und ich bin irgendwie auch nicht befugt, da jetzt Fragen zu stellen, sondern so ein bisschen sich selber den Mut rauszunehmen, auch Dinge zu hinterfragen und sich selber auch als irgendwie denkendes Wesen wahrzunehmen. Ne? Und das, da finde ich, habe ich immer das Gefühl, davon kann man Religion auch nicht ausnehmen, wenn es so einen großen Stellenwert im eigenen Leben hat. Und das versuchen wir so ein bisschen in dem Halbjahr zu machen und auch uns durchaus auch mit Kritik an Religion, also jetzt auch nicht speziell nur am Islam, sondern eigentlich an allen oder an monotheistischen Religionen zu beschäftigen, uns anzugucken, welches Gottesbild steckt eigentlich dahinter. Ist das eigentlich ein positives Gottesbild, was sich teilweise auch in zum Beispiel biblischen Geschichten ausdrückt? Oder wird da auch ein irgendwie wenig barmherziger Gott gezeigt und ist nicht eigentlich der Gott, an den wir glauben wollen, ist das nicht eigentlich ein sehr den Menschen zugewandter und barmherziger Gott, den wir eigentlich doch auch suchen müssten. So, das ist eigentlich so ein bisschen die Idee des zweiten Halbjahres.
Und hast du dich dafür nochmal speziell auch mit dem Islam stärker befasst oder mit verschiedenen Religionen? Oder wie ist die Vorbereitung da nochmal speziell gewesen?
Ja und nein. Also ich glaube, dass viel von dem, was ich sozusagen in dieses Halbjahr einbringen kann, nicht speziell islamisch ist. Also ich bin, das muss man dazu sagen, ich bin kein Islamwissenschaftler. Ich habe das jetzt nicht speziell studiert. Da gibt es mit Sicherheit Leute, die dafür besser ausgebildet sind als ich, mit Jugendlichen über den Islam zu reden. Womit ich mich viel beschäftigt habe in meinem Leben, auch sozusagen aus einer eigenen Identitätssuche heraus, ist tatsächlich so Religionsphilosophie. Und das macht eben nicht so stark den Unterschied auf zwischen, wie ist das eigentlich im Islam und wie ist das im Christentum, sondern da geht es sozusagen ja eher um die Frage, wenn wir uns Gott vorstellen, wie müsste der eigentlich sein, so, damit er den großen Schlagworten allmächtig, allgütig, allwissend entspricht, die wir irgendwie annehmen. So. Und das ist für mich so ein bisschen die Ausgangslage, von daher, klar sprechen wir auch über den Islam, aber es ist nicht, für mich in der Konzeption dieses Halbjahres ist es nicht der Schwerpunkt, irgendwie speziell jetzt den islamischen Gott sich anzugucken, sondern es geht eher davon aus, zu sagen, es gibt ganz, ganz viele Schnittmengen in den Narrativen der großen drei monotheistischen Religionen und wir gucken uns da eigentlich eher die Schnittmengen an und denken über Gott nach und denken jetzt nicht nur über Allah oder über Gott oder Yahweh nach. So.
Was war für euch besonders spannend in diesem Halbjahr?
Also ich habe mich auch vor dem Kurs sehr mit meiner Religion beschäftigt, als etwas, also was heißt zweifeln, sondern hinterfragt und nochmal nachgeforscht und so. Das habe ich auch eigentlich vor dem Kurs gemacht. Es gibt vielleicht auch Leute, die es erst seit dem Kurs bemerkt haben und gemacht haben, aber bei mir hauptsächlich kann ich sagen, dass ich schon davor gemacht habe. Aber auch ist ein... Auch eine Hilfe war, auch mal anders zu denken, so wie ich es gemacht habe. Das war so eine, wie wenn ich eine Arbeit leiste, dann nochmal eine bessere Arbeit dazu kommt.
Also quasi nochmal das, was du eh schon gedacht hast, nochmal in anderer Form.
Genau.
Okay. Hast du noch besondere Erinnerungen oder etwas, was besonders herausfordernd war oder wichtig vielleicht
für dich? Bei mir war es auch ähnlich wie bei Fatih. Ich habe nie nur dem geglaubt, was ich zu hören bekommen habe, sondern auch selber nachgeforscht. Aber so, wie ich es im Kurs gemacht habe, habe ich es nicht getan. Also das war manche Fragen, also über andere Religionen zum Beispiel. Ich wusste immer was, also vom Judentum oder vom Christentum oder vom von anderen Religionen. Aber für mich war das nie so, dass ich wirklich alles wissen muss, um darüber sprechen zu können. Und nach dem Kurs habe ich halt nur darüber gesprochen, wenn ich mir wirklich sicher war, dass das, was ich sage, auch wirklich stimmt. Und das hat mir Herr Neute so beigebracht, weil er hat dann immer, also wenn ich was gesagt habe, hat er dann mal gesagt, weißt du das? Wo hast du das gelesen? Oder woher weißt du das? Und solche Sachen muss man ja auch beantworten, auch im echten Leben. Und das hat mir dann geholfen. Also in meiner Religion hatte ich schon Ahnung, aber in anderen Religionen vielleicht nicht so viel Ahnung. Und damit habe ich mich dann mehr beschäftigt.
Ja, ich finde, es klingt nach einem Kurs, den eigentlich jeder mal machen könnte. Also auch mit Blick auf, auch ja, wenn man schon älter ist und eben auch mit Blick auf das dritte und vierte Halbjahr, wo es dann stärker nochmal um das eigene Leben geht, kann man das so sagen, die eigene Identität?
Genau, das dritte Halbjahr haben wir dann so ein bisschen unter den Schwerpunkt Individuum und Gruppe gestellt. Auch so ein bisschen aus der Beobachtung, ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin schon länger mittlerweile im achten Jahr, glaube ich, in der Schule. Und das ist schon was ich immer wieder festgestellt habe, dass Neukölln irgendwie auch ein ganz schönes Dorf sein kann so, und manchmal gar nicht so easy ist, hier aufzuwachsen, weil man schon so das Gefühl hat, dass das, was man sagt und wie man sich verhält und auch die Art, wie man denkt, nicht nur von einem selber bestimmt wird, sondern dass da noch mehr Leute mit drauf gucken und auch im Zweifelsfall auch sagen, dass das nicht richtig ist, wie man sich verhält. Und dass da so, ne, also schon so eine Art soziale Kontrolle auch da ist und teilweise das auch die Freiheiten von Jugendlichen ganz schön einschränken kann, so dieses Gefühl zu haben, vielleicht sehe ich das auch anders, aber wenn ich das jetzt sage, dann kann ich auch auf den Deckel kriegen dafür. So, ne? Und eigentlich macht das ja, deswegen finde ich, ist dieser Kurs auch in diesem Stadium des Erwachsenwerdens gut angesiedelt, ne? Weil das ja genau diesen Schritt ausmacht, zu sagen, ich möchte jetzt aber selber denken und ich möchte nicht mehr das nur von meiner Umgebung bestimmen lassen, wer ich bin und wie ich sein will. Und genau, und deswegen haben wir eigentlich am Anfang dieses Halbjahres haben wir uns so ein bisschen mit so Sozialpsychologie auch beschäftigt und uns angeguckt, wie laufen eigentlich so Gruppenprozesse ab, inwieweit bestimmen Gruppen auch die Handlungsfreiheit von Individuen, und haben das dann irgendwie relativ praktisch uns angeguckt an so zwei Dokus, die wir uns angeschaut haben. Einmal eine Doku, die heißt Kleine Germanen, da geht es um so eine Art Nazidorf, kann man sagen, wo Kinder praktisch in so einer NS-Ideologie aufgezogen werden und die Protagonistin merkt, dass das doch alles irgendwie komisch ist und dann aber die Gruppe auf einmal sehr zugreift. So. Und dann haben wir noch eine andere Doku angeguckt, One of Us heißt die, da geht es um so eine chassidische Gemeinde in New York, die sich so ein bisschen zum Ziel gesetzt hat, eigentlich ist das eine Art Reaktion auch auf die NS-Zeit und den Holocaust, zu sagen, wir müssen zusammenhalten, wir müssen unsere Art des Lebens weiterführen und dürfen uns nicht von äußeren Einflüssen davon abbringen lassen und stehen damit irgendwie auch in der Verpflichtung der Menschen, die gestorben sind. Und wo man aber auch in der Doku merkt, welchen Druck das auch auf das Individuum erzeugt. Und da haben wir viel darüber gesprochen. Und ohne dass man jetzt sagen kann, dass diese Beispiele vergleichbar sind mit den Erfahrungen, die Jugendliche in Neukölln machen, ist es, glaube ich, schon irgendwie ein ganz guter Gesprächsanlass gewesen, sich das anzuschauen und dann zu gucken, wo machen wir eigentlich auch ähnliche Erfahrungen, wo wird die Art, wie wir leben und die Freiheiten, die wir uns auch wünschen, wo werden die eingeschränkt? So, und inwieweit wollen wir vielleicht auch anders leben? So, und dann haben wir uns im Zuge dessen, was ich auch noch ganz spannend fand, auch nochmal mit so Fragen nach Geschlechterrollen beschäftigt und danach, welche Erwartungen gibt es eigentlich an Jungs im Aufwachsen, welche gibt es an Mädchen und finden wir die eigentlich so geil oder wollen wir vielleicht das auch irgendwie anders machen? Und so heimlich war das, glaube ich, mein Lieblingshalbjahr, muss ich sagen. War auf jeden Fall sehr spannend, was da an Gesprächen entstanden ist.
War es auch euer Lieblingshalbjahr?
Ja, auf jeden Fall. Das war sehr spannend. Also wie gesagt, Neukölln könnte ein Dorf sein. Also wenn jetzt hier junge Erwachsene rumlaufen, alle mit derselben Jacke, bin ich dann auch gezwungen, diese Jacke zu tragen oder nicht? Muss ich unbedingt ein Nike-T-Shirt tragen? Nein, also ich laufe mit einem Anime-T-Shirt herum, was ich sehr selten sehe hier in Neukölln. Also ja, das ist halt sehr wichtig, auch mal selbst zu sein. Zu sagen können, ich bin ich und ich muss nicht so wie ihr alle sein.
Und der, weil ich fand eben schon auch jetzt die Filmbeispiele, das sind ja schon sehr, sehr geschlossene Gruppen, ne? Also fandet ihr das vergleichbar oder konntet ihr das übertragen tatsächlich auch hier auf den Kiez hier in Neukölln und euer Leben?
Also konnten wir schon. Wir haben das dann meistens auf uns selbst übertragen und gesagt, wie wäre es, wenn du jetzt selber anders wärst, also gegen den Strom fließen würdest? Wie wäre es, wenn ich zum Beispiel meine Familie verlassen würde oder meine Religion? Wie würde mein Umfeld darauf reagieren? Ich bin ja muslimisch aufgewachsen, meine Familie ist auch muslimisch. Und wenn ich jetzt meine Religion ablegen würde, dann wäre das natürlich, die Reaktion meiner Familie wäre natürlich auch ähnlich wie die in der Dokumentation. Und das darüber mal nachzudenken, das hat, also war nicht einfach, würde ich sagen. Es hat uns schon mitgenommen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand keiner Religion angehört oder, also es gibt ja Menschen, die das machen, wonach sie Lust haben. Und die werden meistens von der Gesellschaft verstoßen. Und wir haben gelernt, würde ich behaupten, uns in die Lage dieses Menschen zu stecken. Und ich glaube, das öffnet viel mehr Wege. Also für Menschen, die oder für Schüler, die jetzt sehr straight denken und sehr nur ihre eigene Meinung verteidigen und auch keine andere akzeptieren, homophob sind oder religionsfeindlich sind, also gegenüber anderen Religionen, für die ist es ein Weg, um die Position, seine eigene Position zu ändern.
Ist der Kurs denn für jeden geeignet? Waren da jetzt lauter Leute, die schon so offen waren, in den Kurs zu kommen? Oder waren da auch Leute, die sehr, sehr skeptisch waren, wo sich dann ganz viel oder nicht so viel geändert hat? Für wen ist dieser Kurs geeignet?
Naja, ich würde sagen, mehr für die Leute, die sich selbst dafür interessieren. Also wir hatten noch klar Schüler da, die einfach da rumsaßen und nichts gemacht haben, die es vielleicht langweilig fanden, aber bei mir war es ganz im Gegenteil. Also ich habe mich schon mal gefreut, wenn Glauben und Zweifel an meinem Stundenplan war. Nicht so wie die anderen Fächer, aber hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, halt wenn man sich selbst damit interessiert und halt sowas auch halt machen will und erfahren will, dann natürlich ist es für diese Person bestens.
Und es gab natürlich Schüler, die oder Schülerinnen, die auch sehr überzeugt von ihrer eigenen Position waren. Da haben die dann auch nichts, oft haben sie ihre eigene Meinung nicht geändert, aber das müssen sie ja auch gar nicht. Der Kurs ist ja nicht dazu da, um die eigene Meinung zu ändern, sondern um zu diskutieren und um die Meinungen anderer zu verstehen. Und deshalb ist es für jeden geeignet, würde ich sagen.
Und wie müssen Lehrer sein, die das unterrichten wollen?
Sehr neutral. Also wirklich, der Kurs braucht eine neutrale Lehrkraft, weil Herr Neute war zum Beispiel schon immer neutral. Also er hat auch, es war unterschiedlich. Er ist halt so ein emotionaler Mensch. Ich finde, man sieht seine Emotionen direkt. Aber er war auch immer neutral. Also wenn jetzt drei verschiedene Leute verschiedene Meinungen hatten, hat er sie alle akzeptiert. Und der hat gesagt, ja okay, aber dann überdenkt mal eure Meinung und beantwortet mir mal alle drei diese Frage. Und das würde ein Lehrer, der eine starke eigene Position hat, nicht tun können. Also dazu wäre, würde ich behaupten, nicht in der Lage. Und das war Herr Neutz. Und deshalb muss die Lehrkraft neutral sein.
Naja, die muss auch halt selbst interessiert sein dafür. Weil wenn wir jetzt einen anderen Lehrer hätten, der sich gar nicht dafür interessiert, was juckt ihn dann die ganze Diskussion, die wir führen, oder kommt überhaupt mit spannenden Themen, so wie Tobias es gemacht hat. Also da muss schon selber mit da drin sein und das selber fühlen, ansonsten macht es keinen Sinn. Und halt auch etwas neutral sein, weil wenn man einen kleinen falschen Kommentar sagen könnte, dann könnte es auch vielleicht ganz schnell eskalieren. Aber ist nicht passiert zum Glück.
Und mit neutral meine ich auch nur die Akzeptanz der verschiedenen Meinungen. Ich meine jetzt nicht, dass er keine Emotionen, also ich fand, dass er schon Emotionen gezeigt hat. Und das soll auch so sein, weil dann fühlen sich Menschen am meisten wohl. Das hatte ich, also dieses Gefühl hatte ich auch im Kurs. Jeder konnte das sagen, was er will. Und es gab immer Diskussionen, also immer Meinungsverschiedenheiten. Damit ist er sehr gut umgegangen und das bräuchte der Kurs auch. Also braucht der Kurs auch.
Ja, wie lernt man das mit so erhitzten Diskussionen und Emotionen dann im Kurs umzugehen?
Schwierige Frage, ne? Ich glaube, ein bisschen das, was Fatih gesagt hat, man muss halt A, Bock, glaube ich, auf die Themen haben. Und ich glaube, man muss Bock auf die Arbeit mit den Schülerinnen haben und irgendwie, bereit sein zuzuhören, bereit sein auch zu verstehen, dass man selber auch nicht alles weiß. Ich glaube, das ist eine große Kompetenz, die manchmal im Lehrerberuf ein bisschen zu kurz kommt. Ich nenne das manchmal so Nicht-Wissenskompetenz, auch zu akzeptieren, dass ich auch nicht alles weiß und sich nicht einzubilden, dass ich jetzt den Islam-Handwerkskasten habe und jetzt mal Schülerinnen beibringe, wie ihre Religion funktioniert. Das ist überhaupt nicht mein Job, sondern eben zuzuhören und ich glaube auch eben nicht gleich Schnappatmung zu bekommen, wenn Schülerinnen mal was sagen, was eben nicht meiner eigenen Haltung oder meiner eigenen Position entspricht, sondern eben darüber ins Gespräch zu gehen. So, und da auch kontroverse Positionen eben als Lernanlass zu verstehen und nicht als Anlass zu sanktionieren und zu sagen, das sagen wir hier aber nicht oder das möchte ich nicht hören. So. Sondern erstmal ist jede Position willkommen und wichtig ist halt eigentlich nur zu versuchen, die eben auch gut zu begründen. Und das macht dann halt spannend. Ne? So, und genau, und das macht, finde ich, auch den Kurs total spannend. Also ich könnte ihn tatsächlich auch jedem empfehlen, der ein Grundinteresse an diesen Themen mitbringt und Bock hat, mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen zu arbeiten, die eben viele Fragen haben und sehr weit davon entfernt sind, desinteressiert auf die Welt und auf die Gesellschaft zu gucken.
Dann würde ich gerne noch kurz auf die Related Crew zu sprechen kommen. Ich habe zwei Videos gesehen von der Related Crew, in der ihr alle drei letztlich seid, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich fand das sehr beeindruckend. Und die Grundidee habe ich mir hier notiert mit Related spricht für sich selbst, weil wir keine Lust mehr haben, dass andere über uns reden. Könnt ihr kurz erzählen, was die Related Crew ist, was ihr da macht?
Also Related, wer wir sind und was wir machen, das hat sich selber in der Zeit entwickelt, weil ganz am Anfang hatten wir andere Gründe, um diese Gruppe zu starten, wie Lehrkräfte zu zeigen, wie man Lehrer sein soll. Also Studenten, wie die auch, die sollten wissen, wie man mit Schülern umgeht. Aber jetzt mittlerweile wollen wir das auch halt eigentlich allen zeigen, wer wir sind und wie wir sind. Weil jeder Schüler hat seine Schwierigkeiten und das sieht ja nicht jeder. Und das wollen wir halt mit unseren Geschichten oder auch mit anderen Geschichten der Welt zeigen oder Deutschland zeigen, dass wir Schwierigkeiten haben und nicht jeder gleich ist, so wie jeder denkt. Das auch sozusagen auch den Lehrern zu erzählen, halt, hey, ich bin anders als Melissa, ich habe andere Schwierigkeiten zu Hause, ich habe kein Tablet oder ein Laptop zu Hause, wo ich mir eine PowerPoint-Präsentation leisten kann, ich musste immer 500 Kilometer, 2 Kilometer zur Bibliothek fahren und dort irgendwas machen. Ja, dass nicht jeder immer so zusammen in eine Schublade gepackt wird. So. Das ist so eigentlich unser Ziel.
Sind das alles Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte von der Rütli oder wer ist wir?
Nein, wir sind alle verschieden verteilt, würde ich sagen. Also wir haben Lehrkräfte dabei, wir haben Sozialpädagogen dabei, wir haben Schülerinnen, Jüngere und Ältere dabei, wir haben auch nicht Studenten. Studenten haben wir auch dabei. Von jeder Altersgruppe haben wir welche dabei, Azubis natürlich nicht zu vergessen. Das Wichtigste ist einfach nur, das gleiche Ziel zu verfolgen und dieselben Interessen zu verfolgen.
Aber also, was verbindet die Leute dann, dass sie hier aus dem Bezirk sind oder dass sie jung sind und sagen, wir wollen mit denen reden, die mit jungen Menschen arbeiten? Was ist das Verbindende?
Das Verbindende ist, glaube ich,
ist hauptsächlich, glaube ich, dass wir, dass die meisten Schüler waren oder Schüler sind und halt Sachen erlebt haben in ihren Schulzeiten, die nicht nochmal vorkommen sollen, egal bei sich selber oder bei anderen. Und ich glaube, das ist, was uns alle so meistens verbindet. Und deswegen sind wir auch so gut zusammengekommen. Sind nicht alle nur vom Rütli, auch von anderen Schulen. Und so.
Und dass wir der Meinung sind, nicht einfach nichts zu tun, sondern wirklich was zu tun, weil Meistens wird nur darüber gesprochen, aber keiner unternimmt was, weil man halt diese Ängste hat oder Befürchtungen, dass es eh nichts bringt. Und wir sind halt der Meinung, auch wenn es nichts bringen sollte, machen wir trotzdem was. Vielleicht kann sich der jetzige Zustand ja verändern.
Zum Schluss nochmal die Übertragung auf das große Ganze, die Gesellschaft. Also ihr habt jetzt, man merkt es ja auch, gelernt, Themen zu besprechen, die vielleicht kompliziert sind und Auseinandersetzungen zu führen, und habt hier im Schulalltag Konflikte ausgetragen, debattiert und euch verständigt. Was habt ihr für Tipps für uns alle? Wie schaffen es Menschen, dass man wirklich konstruktiv und produktiv miteinander ins Gespräch kommt, auch wenn man ganz verschiedener Meinung ist? Habt ihr Tipps?
Das Wichtigste ist eine offene Haltung.
Na, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich würde eher sagen, dass wenn man respektvoll miteinander umgeht und offen ist, dann wird das schon klappen und sich gegenseitig zuhört und nicht direkt sich fetzt.
Und das wäre wahrscheinlich auch der Tipp, wenn andere Pädagogen, Pädagoginnen diesen Kurs, den können ja auch andere jetzt inspiriert sein, umzusetzen. Ne? Gibt es da noch speziell Tipps für die Lehrkräfte?
Die sollen nicht, deren Job soll nicht nur sein, einfach nur Lehrer zu sein, sondern auch Freund der Schüler. Die sollten auch halt mit den Schülern sprechen können und nicht einfach nur vor die Tafel gehen, ein paar Formeln aufschreiben und dann tschüss wieder nach Hause, sondern auch halt wirklich Freund mit den Schülern zu sein. Und so ein Glauben- und Zweifelkurs klappt auch nicht, wenn man nicht befreundet ist mit den Schülern.
Ja, und das Wichtigste, würde ich sagen, im Kurs, aber auch im Lehrersein, ist interessiert daran zu sein. Weil wenn man es nur macht, wenn man länger Ferien hat oder mehr Geld verdient, dann bringt es dem Schüler nichts, aber auch nicht dem Lehrer, weil dann haben beide keine Lust aufeinander und dann lernt man auch nichts voneinander. Und deshalb muss man Lust auf den Kurs haben und auf die Schüler.
Und wahrscheinlich auch Lust, von denen zu lernen. Kannst du noch sagen, was du gelernt hast und damit rausnimmst?
Ja, man hört das ja, ne? Man hört ja, wie cool die sind. So, und das macht halt Bock. Und deswegen ist so ein bisschen dieses Related-Ding, haben wir gerade schon angesprochen, das ist ja so ein bisschen zweigeteilt. Einerseits die Schülerinnenperspektiven und dann aber auch von uns als Pädagogin. Und da würde ich mir halt immer wünschen, dass sich so ein bisschen die Perspektive auf Schulen wie unsere ändert, ne? Und nicht so diese diffuse Angst da so überwiegt, so mit diesen ganzen Brennpunktschulen, Stigmatisierungen, sondern man halt irgendwie versteht, dass das einfach Bock macht, mit denen zu arbeiten und an den Themen zu arbeiten, die sie auch wirklich umtreiben und interessieren. So, und das kann ich nur empfehlen.
Und ich kann nur empfehlen, bei Instagram der Related Crew zu folgen. Related_Crew. Wer Näheres über den Glauben- und Zweifeln-Kurs erfahren will, für den haben wir einige Links in den Infotext zu dieser Folge gesetzt. Man kommt von dort ebenfalls zu einer Dokumentation des Projektkurses Nahe Osten, den Tobias nur ganz kurz erwähnt hat, der aber ein ebenso interessantes und wichtiges Projekt der Rütli-Schule ist. Das war die dritte Folge des RISE-Podcasts zu Identität, Pluralismus und Extremismus. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.